Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern und du hörst in der heutigen Episode Folge 2 unserer Serie Agilität ist der Hype vorbei. Falls du die erste Folge verpasst hast, dann hör da gerne nochmal rein. In der heutigen Episode beleuchten mein Kollege Frank Düsterbeck und ich Agilität in Bezug auf Programme. Wir sprechen also über so etwas wie Strategie, Ziele und die Operationalisierung durch Methoden, Frameworks und Prozesse. Als kleiner Spoiler: Es lassen sich ganz gut klassische und agile Ansätze gegenüberstellen. Der Teufel liegt dann aber doch im Detail. Und damit viel Spaß beim Hören der heutigen Episode.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
So, sagt man in Deutschland, ne? Da sind wir wieder, lieber Frank. Herzlich willkommen zu Episode 2 oder 01 oder 1 in unserer kleinen Serie über Agilität.
Ja, moin Arne, schön verwirrt. Genau, zur Klarstellung nochmal, hier ist Frank Düsterbeck und nicht Frank Wulfes, der ist ja auch bei uns. Wir werden gerne auch mal verwechselt. Genau, und du hattest eigentlich die erste Episode als 0 bezeichnet, dann wäre das jetzt die erste.
Dann wäre das die erste. Danke für die Struktur. Dann versuche ich da mal weiter anzusetzen bei der Struktur. Also, was haben wir vor? Wie angekündigt, wollen wir eine kleine Serie starten zum Thema Agilität aus, ich weiß nicht, ob das zu weit hergeholt ist, aus systemtheoretischer Perspektive. Zumindest so systemtheoretisch inspiriert, wie wir sind, wollen wir da mal drauf gucken. Das heißt konkret, wir wollen in den nächsten wahrscheinlich 3 Folgen, nehme ich an, werden es, entlang dieses Vorschlags von Niklas Luhmann, der etwas sperrig Entscheidungsprämissen heißt, also man könnte sagen Strukturen, das Thema Agilität beleuchten. Was sind eigentlich Entscheidungsprämissen? Vielleicht fangen wir damit mal an. Ich würde das frei übersetzen als Vorbedingungen, die alle folgenden Entscheidungen beeinflussen. Also Luhmann unterscheidet zwischen Kommunikationswegen, Programmen und Personal. Kommunikationswege sind zum Beispiel Hierarchien, Abteilungsstrukturen und so weiter. Was meine ich mit Vorbedingungen, wenn ich diese klassische Abteilungslogik baue? Also Service, Vertrieb, Einkauf, Produktion, Personal und so weiter. Dann ist durch diese Struktur schon irgendwo vorbestimmt, wie Entscheidungen laufen, nämlich entlang dieser Strukturen. Deswegen heißt es Prämisse. Und genauso ist es zum Beispiel bei den Programmen. So heißt es dann ja, das sind so Methoden, Prozesse, Zielsysteme und so weiter. Also je nachdem, welche Zielsysteme ich wähle, ist auch klar, die Entscheidungen, die danach getroffen werden, beziehen sich auf dieses Zielsystem. Das meint die Prämisse nochmal. Und genauso ist es beim Personal, also wer arbeitet eigentlich in welchen Positionen und Rollen. Auch davon verspreche ich mir zum Beispiel, wenn du, Frank, Projektleiter bist oder ich, Arne, Projektleiter bin, dass wir ja unterschiedlich sind und auf der Prämisse sozusagen unterschiedliche Entscheidungen vielleicht zu erwarten werden. Das ist erstmal ganz grob gemeint. Das heißt, unsere Struktur wird sein, wir werden uns heute mal die Programme schnappen und mal gucken, was machen Organisationen, Unternehmen eigentlich so in Sachen Zielsysteme, Ausrichtung, Methoden, die benutzt werden und so weiter und welche Folgeerscheinungen können wir da beobachten.
Und das in Verbindung mit agil irgendwie.
Irgendwie mit agil, ja.
Irgendwie mit agil. Also was ist vielleicht im Agilen da anders? Und wo könnte uns Agilität hilfreich sein oder vielleicht, wo ist sie auch gar nicht hilfreich?
Ich fände es ganz schick, wenn wir hier und da mal eine kleine Gegenüberstellung machen. Also dass die Übergänge sind natürlich fließend und das ist einigermaßen unsauber, wenn ich mal so unterscheide zwischen traditioneller Organisation mit ihren Programmen und in Anführungsstrichen agiler Organisationen in ihren Programmen. Wie unterscheiden die sich eigentlich? Einfach damit es besser nachvollziehbar ist, wo die Differenzen liegen.
Ja, wir könnten auch sagen, traditionellere Entscheidungsprämissen und agilere Entscheidungsprämissen. Würde sich darauf einlassen, anstatt
das von Organisationen? Meinetwegen.
Okay, da würde ich mich wohler fühlen, weil wir im ersten Teil ja auch schon kurz gesagt haben, dass die Überinterpretation des Manifests für agile Softwareentwicklung dann doch manchmal schwierig ist. Mhm.
Dann brauchen wir wahrscheinlich, wo wir gerade schon so am Strukturieren sind, noch die Unterscheidung zwischen Zweck- und Konditionalprogramm, so als Unterkategorien. Da ja. fängst du mit an jetzt,
ja,
oder?
Also, ja, genau. Also was verstehen wir unter Zweckprogramme? Zweckprogramme sind, man kann das manchmal auch als Strategien oder Ziele, langfristige, es können auch kürzere Ziele sein, es kann Verzielungen sein von Personal auch. Ne? Wenn ich also Arne incentiviere dafür, dass er systemtheoretisch korrekt formuliert oder Arne mich incentiviert, dann wären das auch zum Beispiel Verzielungen. Stimmst du mit überein?
Ja. Ja, ich würde, wo du gerade sagst, ob Arne systemtheoretisch sauber spricht, ich entscheide heute über die Zukunft. Das klingt jetzt erstmal paradox, aber es ist ja so, wenn ich so Jahresplanung mache zum Beispiel, ne, und sage, am Ende des Jahres haben wir X von Y abgesetzt.
Genau.
Dann ist das ein Zweckprogramm.
Genau, und da gibt es im Traditionellen ja durchaus Methoden, die zum Beispiel dahin führen, dass wir 5 Jahrespläne haben, 1 Jahrespläne, 3 Monatspläne oder. Mhm. Wir haben in der traditioneller organisierten Organisation häufig sowas wie Zweckrationalismus, also ne, ein großer Überzweck, vielleicht die Vision, die Mission des Unternehmens, und da müssen sich dann alle anderen Zwecke, die so in den unterschiedlichen Abteilungen zum Beispiel da sind, unterordnen. Und die etwas romantische Vorstellung ist, dass auch alle Zwecke wirklich tun und dass sie kohärent in eine Richtung gehen, nämlich diese Vision zu erfüllen. Mhm. Nun wissen wir, dass unsere Umwelt, das hatten wir im ersten Teil, im nullten Teil ja auch schon genannt, ein bisschen anders ist und sich 5 Jahrespläne eigentlich sofort wieder ad absurdum führen. Mit der nächsten Woche, in der wir versuchen, sie durch irgendwelche Mittel zu erzielen. Das ändert sich immer schneller. Und das ist etwas, wo uns vielleicht Agilität ein bisschen helfen kann, in diesen Zweckprogrammen dieser Dynamik gerechter zu werden. Das heißt, wenn wir fähig sind, uns neuen Zielen schnell anzupassen oder aber diese überhaupt erstmal zu erkennen, das muss man ja so rum sagen, und dann Mittel zu finden, um diese auch zu erreichen und die alten Ziele durchaus gerne mal auch wegschmeißen können, beziehungsweise auch variieren können, dann sind wir anpassungsfähiger. Und das ist, glaube ich, etwas, wo uns Agilität ein Stück weit helfen kann, nämlich A, die Operationalisierung dieser Ziele, dieser Strategien transparenter zu machen, schneller hinzukriegen, aber auch die Variationen in den Zielen dann einzusehen und durch Agilität, das heißt durch sich wiederkehrende Rhythmen, dem zu stellen und dann auch vielleicht anders zu handeln und andere Ziele auch dann ja gut zu finden und die zu verfolgen. Mhm.
Das heißt, würdest du sagen, so bezogen auf Zweckprogramme ist ein agiles, Anführungsstriche, Zweckprogramm eines, das, oder komme ich von der anderen Seite? Ich glaube, ich komme von der anderen Seite. So ein traditionelles Zweckprogramm wäre ja zum Beispiel festzulegen, meistens im Herbst des Vorjahres, was sind die Ziele fürs nächste Jahr? Was bedeutet das für alle Abteilungen? Und ich gehe davon aus oder überprüfe auch, ob am Ende des nächsten Jahres diese Ziele so erreicht worden sind, wie sie im Herbst des Vorjahres formuliert sind. Das wäre so die klassische Variante.
Ja, ich würde das anders sagen. Mhm. Ich würde sagen, die Überprüfung findet ja gar nicht statt.
Sondern ja, okay.
Man nimmt sich ja welche Ziele vor. Und du siehst das doch selber in vielen Umfeldern, in denen wir da unterwegs sind, die Operationalisierung einer Strategie, also das ist ja nichts anderes, ich nehme ja irgendein Ziel vor, muss die Mittel suchen und finden, um dieses Ziel zu erreichen, und wo passiert das wirklich gut und wo wird auch überprüft. Und diese Jahresrhythmen, das ist ja auch schon etwas, wo der erste Schritt hin zu etwas mehr Agilität, Anpassungsfähigkeit wäre ja, rollierend zu planen. Mhm. Also sich dann jeden Monat einmal hinzusitzen und das Jahr nochmal vorausschauend anzuschauen, und zwar das kommende, folgende Jahr dann, also mit einem Monat später dann auch drin, ob die ehemaligen Ziele noch wirklich passen oder eben nicht passen oder man da was anpassen muss. Das ist ja schon mal ein erster Schritt.
Ja, ich würde was ergänzen. Also ich glaube, oder ich würde jetzt mal fest und steif behaupten, die schauen schon drauf in den Unternehmen. Also es wird so ein Soll-Ist-Abgleich immer mal wieder gemacht. Ich glaube, der Unterschied zwischen traditionell und agil, wenn wir den so machen wollen, ist, dass ich im traditionellen Sinne, sobald diese Ziele festgelegt sind, dann sind sie manifest sozusagen. Also dann gehe ich davon aus, es geht jetzt wirklich, ich habe gut gearbeitet, wenn am Jahresende das rauskommt, was ich geplant habe.
Ja.
Während im agilen Ansatz, und das ist der Unterschied, glaube ich, in diesem unterjährigen, wir gucken mal drauf, ich eigentlich immer wieder in Frage stelle, haben wir das, was wir geplant haben, passt das eigentlich noch zu der Realität, die wir gerade erleben?
Ja.
Oder hat sich die Umwelt sozusagen schon wieder so stark verändert, dass wir sagen müssen, wir müssen auch diese Ziele anpassen. Das ist, glaube ich, übrigens, den Halbsatz noch hinterher, der Grund, warum in so klassischen Planungssystemen am Ende überhaupt gar keiner mehr so richtig überprüft, ob denn jetzt diese Ziele wirklich eingehalten und nachgehalten wurden, weil sie sich schon wieder erledigt haben und es dann irgendwie verträglicher ist, wahrscheinlich einfach nicht mehr drüber zu reden.
Ich werfe noch einen zweiten Aspekt dazu. Der zweite Aspekt ist, dass sehr viel Zeit und Arbeit in diese Strategieentwicklung reingesetzt wird, in diese Zweckprogramme. Und dass man sich eben diese Zukunft da in irgendeiner Art und Weise vorstellt, beschreibt. Das kostet ja viel Geld. Die Führungskräfte im Offsite verbrauchen da natürlich auch Zeit und Geld. Und es ist natürlich auf der anderen Seite dann immer wieder ernüchternd, nach einem Jahr zu sehen, was haben wir eigentlich wirklich geschafft. Und auf der anderen Seite ist es so, dass eine Anpassungsfähigkeit dieser Ziele schon selbst in den Zielen nicht mehr da ist, weil die so aufwendig waren, zu generieren, zu erarbeiten, dass es peinlich ist, wenn wir sie nach einem halben Tag schon wieder anpassen müssten oder einen halben Monat oder nimmt irgendeine Zeit, die da eine Rolle spielt. Und das, glaube ich, also sie haben in sich schon aufgrund des Aufwands, der reingesteckt wurde, einen gewissen Widerstand. Ja, der Anpassungsfähigkeit. Und das sind eben auch Sachen, die wir aus dem agilen Manifest überinterpretieren dürfen. Also das steht da nicht so drin. Ne? Aber dass wir leichtgewichtig sind und wirklich leichte Ziele vielleicht definieren, da ist ein Prinzip, und das finde ich halt auch fantastisch, das heißt Einfachheit, die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell. Was für ein saustarkes Prinzip. Jetzt gucken wir mal, was in diese Zweckprogramme für Zeit reinläuft. Und diese romantische Vorstellung, dass die Zukunft auch wirklich so sein könnte, wo jeder weiß, dass die Zukunft anders sein wird. Ja? Und da hilft uns Agilität natürlich zu sagen, ach komm, das ist gut genug. Das reicht uns erstmal, um eine Orientierung zu haben. Und wir iterieren uns langsam in diesem Ziel hin, und wenn wir erkennen, das Ziel wird ein anderes, dann machen wir das andere Ziel. Oder wir werfen es weg. So. Also das ist eine Leichtgewichtigkeit, ne? Nicht mehr so dieses Planverfolgung.
Ich würde gern nochmal diese Good Cop, Bad Cop Nummer spielen mit dir.
Ja.
und mach nochmal den Bad Cop. Und behaupte jetzt, aber das liegt doch nicht darin, dass dieses Ganze, ich würde übrigens das nicht Strategie nennen, sondern Planung.
Ja, okay.
Dass diese Planung nicht gut ist, sondern ich benutze mal bewusst Begrifflichkeiten, die ich direkt im Ohr habe, so aus meiner Beratungspraxis, das wird nicht nachgehalten.
Ja.
Ne? Man muss jetzt also das besser nachhalten und anders reporten nochmal und zusammenführen an entsprechenden Stellen und jetzt bin ich auch wieder bei, jetzt, also da entsteht jetzt Beschäftigung, jetzt muss ich irgendwie dann in kürzeren Abständen zusammenkommen und jeder muss sich dafür rechtfertigen, das ist noch nicht, soll ist so rum. Also meine Bad Cop Hypothese, an die ich selber nicht glaube, Klammer zu, wäre, dann müssen wir besser operationalisieren. Also jetzt brauchen wir mal Konditionalprogramme, wenn A, dann B. Also wenn Abweichung, dann muss Führungskraft einen Maßnahmenplan erstellen, wie die Ziele doch noch erreicht werden. Ja,
genau.
Das würde doch dazu führen, wenn man das mal endlich besser nachhalten und durchsteuern würde, dass das besser wird mit dieser Planung.
Genau, so wie du es sagst. Also das kann man jetzt so machen, ne? Weil, was dann natürlich immer so ein Kulturmuster sind, der Angst auch. Ne? Wieso habt ihr denn nicht gut geplant? Oder habt ihr keine guten Strategien gehabt? Bleib mal bei beiden Begriffen. Was habt ihr denn da für einen Quatsch gemacht im Offsite? Das hat ja 10.000 Euro gekostet. Da hätte ich jetzt mehr erwartet, wenn wir das jetzt gleich wieder anpassen würden. Schön, dass wir die Rhythmen wenigstens haben, der Anpassung. Also die Konditionalprogramme, das heißt die Prozesse in diesem Fall. Ne? Wenn dann Ne? Dann, die haben uns schon mal geholfen, vielleicht eher zu erkennen, dass wir Abweichungen in den Zielen haben. Aber das finden wir total bescheuert. Das kann ja eigentlich nicht sein. Und was passiert, was wir auch beobachten können, ist in nicht wenigen Unternehmungen oder Organisationen, dass es natürlich peinlich ist, wenn man dann diese sehr gut beschriebenen Ziele, Zwecke, Pläne ändern muss und jedes Mal einen auf den Deckel kriegt dafür. Mhm. Und was wir dann beobachten können, ist natürlich das typische Melonen-Reporting. Ne, zu sagen, ach ja, nee, da sind wir noch en jour, das ist noch alles gut. Da sind wir dran. Ne, und innen ist aber alles, also außen alles grün, unsere Ampelschaltung, und innen ist aber alles hochrot und überreif und fängt an zu faulen. Und das ist ja auch beobachtbar. Das heißt, wenn wir Agilität wirklich machen wollen, und dann passiert es, ne, dass Unternehmungen sagen, okay, wenn wir dieses Kulturmuster beobachten können, einige nennen das dann Fehlerkultur, ist schlecht bei uns oder sowas, ne? Denn ja, das mit dem Agilen funktioniert bei uns nicht. Ich glaube aber, dass das nicht der richtige Schluss ist. Mhm.
Wollen wir in dem Zusammenhang, wo wir bei der Folge für Programme sind, nochmal eingehen auf so die typischen Agilitätsprogramme, die so stattfinden. Ich bin nicht bei Zielsystemen, sondern bei irgendwelchen Frameworks, agilen Methoden, die ja, wo sich ja auch viele, viele Coaches und Trainer tummeln. Die werden da gut satt von, und ja. ich will das gar nicht so, das sind gute Leute, die können das, was die machen, ja. Und am richtigen Ort können die für große Wirksamkeit sorgen, aber vielfach ist es das nicht. Ich würde es nur einmal gern, weil es in dieses Programmethema mit reinpasst, mit aufnehmen.
Ja, dann mache ich jetzt den Bad Cop, okay? Mhm. Dann muss ich jetzt gut kommen.
Ja, okay.
Also, etwas, was mich persönlich sehr stört, ist genau das, was du gerade sagst. Wozu ist das Manifest für agile Softwareentwicklung entstanden? Um den komplexen Problemstellungen der Softwareentwicklung entgegentreten zu können. Mhm. Wie können wir Komplexität behandeln? Wie können wir sie bewältigen? Und das Ganze ist uns immer wieder klar. Natürlich geht nur durch Komplexitätsreduktion. Aber die Prinzipien lassen dort einen wunderbaren Spielraum für jede Art von Organisation, diese Komplexität in irgendeiner Art und Weise oder sie so zu interpretieren, dass sie für uns bewältigbar wird, die Komplexität. Was wir jetzt beobachten können ist, und das gab es ja auch schon früher, dass es Rahmenwerke gibt, gerne Frameworks genannt oder agile Methoden, die auf einmal agil sind. Ich mich immer frage, warum eine Methode agil sein kann, aber egal. So. Ja, das ist sehr, sehr skurril. Und diese Methoden kann man auch, wie Arne, du das gerade gemacht hast, natürlich als Konditionalprogramme bezeichnen. Wenn-Dann-Beziehungen oder auch als Zweckprogramme, eine Mischung davon. Und eins der bekanntesten ist mit Sicherheit Scrum. Mhm. Und ein Prozessrahmenwerk, was dafür sorgen soll, agile komplexe Problemstellungen in der Softwareentwicklung zu bewältigen. Und Scrum hat mit Sicherheit seine Berechtigung, aber es ist eigentlich etwas, was einschränkend wirkt. Wir haben nicht mehr die Handlungsoptionen, die uns die Prinzipien zum Beispiel lassen würden, sondern wir gehen nach einer Methode, einem Prozessrahmenwerk vor. Und dieses Prozessrahmenwerk schränkt aber Handlungsoptionen ein, die wir vielleicht bräuchten, um den komplexen Problemstellungen besser entgegenzutreten. Mhm. Und das stört mich. Na, weil Scrum selber nur in bestimmten Kontexten wirklich Wirkung zeigt. Und in vielen Kontexten, auch in der Softwareentwicklung oder in der Überinterpretation vielleicht auch. Also Scrum ist nicht nur für Softwareentwicklung gemacht, ne? Mhm. Sondern auch für andere Kontexte, aber auch in anderen Kontexten eher dazu führt, dass auf einmal sowas ähnliches wie so ein Business-Theater geschieht. Und das kann durchaus sein, dass Scrum eben nicht hilfreich ist. Das muss man sehr bewusst für sich entscheiden, ob man das einsetzen möchte oder nicht. Andere dieser Konditional- und Zweckprogramme sind SAFe oder OKRs. Man kennt diese ganzen Nexus, Less, was weiß ich, was wir da alles haben. Alles Sachen, die uns Handhabbarkeit geben, wo wir aber eigentlich Unsicherheit mehr zulassen müssten. So, das ist jetzt sehr in die Tüte gesprochen, aber ich hoffe, wir können da noch mal ein bisschen tiefer reingehen, Und deswegen bin ich ein großer Fan der Prinzipien und ein kritischer Beobachter der Rahmenwerke und Methoden, die sich aus dem Agilen ergeben. Mhm. Oder nicht aus dem Agilen ergeben, sondern darum ran. Mhm. Das muss man sehr vorsichtig immer wieder überlegen, hilft es uns oder sind es schon Konditionalprogramme und Zweckprogramme, die eher hinderlich sind? Mhm.
Es ist, ich würde noch eine Ebene drunter gehen mit einem kleinen Einleitungssatz. Es ist ja immer, bin ich gespannt, vielleicht widersprichst du mir da sogar, der Versuch, das richtige Maß an Offenheit für Überraschung oder Komplexität zu finden.
Genau so.
Also ich bewege mich in diesem Spannungsfeld, dass ich irgendwie, ich sag mal, Regeln auf also eine gewisse Verlässlichkeit und Stabilität brauche, um eine Gruppe von Menschen zu synchronisieren und gemeinsam an einem Thema arbeiten zu lassen. Und gleichzeitig bin ich konfrontiert mit einer Welt, die sich wahnsinnig schnell verändert und Veränderungen kommen auch mit einer relativ großen Wucht. Also ich muss, ich sag mal, immer mal wieder in der Lage sein zu gucken, passt das, was wir planerisch tun, eigentlich noch zu dem, was da draußen passiert oder wenn ich bei Prinzip 1 aus dem agilen Manifest bin, zu dem, was unser Kunde will.
Ja.
Ne? Und deswegen können wir jetzt drüber streiten, ob das gute oder schlechte Frameworks sind, sondern da bin ich bei dir, es kommt drauf an, wie dynamisch ist denn mein Umfeld, nicht nur darauf, sondern auch noch, werden ja über die anderen Entscheidungsprämissen noch sprechen, in welchen Rahmen ist das Ganze eingebettet. Aber das ist erstmal die Herausforderung. Bist du einverstanden, oder?
Ja, ich bin einverstanden. Ich würde das vielleicht nochmal mit anderen Worten, die jetzt wahrscheinlich aber auch nicht viel hilfreicher sind, umschreiben. Es sind zwei Pole. Mhm. Ne? Vielleicht kann man das auch als Paradoxie sogar auffassen. Es sind zwei Pole, nämlich der Pol zwischen Handlungsfreiheit und Handlungseinschränkung, in dem wir uns bewegen. Und Prinzipien, wie wir wissen, lassen uns erstmal eine relativ hohe Handlungsfreiheit. Und jedes Rahmenwerk, was wir einsetzen, jede Methode, schränkt Handlungsfreiheit wieder ein. Mhm. Wenn wir Überraschungen gerecht werden wollen, ist es aber essentiell, Handlungsfreiheit zu haben. Mhm. Na, sonst können wir nicht anders handeln, weil die Überraschung auf einmal da ist. Wir müssen das anders machen. Und das heißt, wir müssten auch aus diesen Methoden oder Rahmenwerken ausbrechen dürfen, wenn wir erkennen, wir müssen das jetzt anders machen. Und das ist eben etwas, was ich kritisiere häufig, dass dogmatisch an diesen Rahmenwerken festgehalten wird. Und damit haben wir genau das Gleiche wie in einer traditionellen Organisation. Die Planung oder die Konditionalprogramme hindern Anpassungsfähigkeit. Und das will ich auf keinen Fall. Deswegen ist das Bewusste, in welchem Kontext stecke ich und was kann ich nutzen, diese Entscheidung sehr, sehr wichtig. Und viele, viele, viele Agile Coaches, weiß nicht, wie ich sagen soll, ne? Aber ich glaube schon, dass die sehr, sehr methodensicher sind auch. Mhm. Und diese Methodensicherheit dann über den Zweck stellen, das heißt, das Mittel, die Methode, ja, heiligt eben nicht den Zweck, sondern, oder ist es eine Zweckmittelverdrehung? Ne, ich will eigentlich Komplexität gerecht werden und die Methode wird zum Mittel, aber auf einmal wird die Methode zum Zweck. Und hier geht es nur darum, ich muss jetzt Scrum machen. Und das ist total falsch.
Das kritisiere ich auch. Und gleichzeitig, das wäre meine Ebene darunter, gibt es ja so einzelne Artefakte. Also für mich auch Programme. Sowas wie, wir machen ein Daily Stand-Up-Meeting.
Ja.
Oder wir machen in gewissen Abständen, binde das mal bewusst nicht in diesen Scrum-Flow ein, sondern ich sage einfach, in regelmäßigen Abständen machen wir eine Retrospektive. Das heißt, wir sprechen im Team mal drüber, wie funktioniert eigentlich unsere Zusammenarbeit, unabhängig von den Inhalten. So, wie klappt das hier mit uns?
Ja.
Bis hin zu, jetzt bin ich wirklich bei einer Wenn-Dann-Regel. Wenn eine neue Projektanfrage kommt, dann wird ein Ticket in einem, such dir ein Tool aus, in einem Plannerboard, in einem Jira, wo auch immer, wird das angelegt, einfach um so Artefakte wie Transparenz, Nachvollziehbarkeit, jeder kann sehen, wer an wem an welchen Themen arbeitet und so weiter, um das zu erhöhen. Das sind ja auch agile Methoden, in Anführungsstrichen, die in vielen Bereichen schon helfen. Und da bin ich dabei, dass ich sage, ja, das kann man gut nutzen, so wie es passt in den Arbeitskontext und das, was man machen will. Und das sind ja agile Programme sozusagen, die sich jeder für sich selber mal so nehmen und gut benutzen kann.
Ja, ich bin ja noch Bad Cop.
Ja, okay.
Und ich nehme mal die Retrospektive. Eine Retrospektive ist also, wir gucken eine Zeit lang zurück, definiere Zeit, vielleicht 2 Wochen, 4 Wochen oder sowas, und schauen, wie haben wir zusammengearbeitet, um das, was wir als Team gemeinsam zum Beispiel machen wollen, ne, gut zu erreichen. Haben wir da gut miteinander gearbeitet, war schlecht oder was weiß ich was. Und die Retrospektive ist etwas, was wir natürlich immer wieder empfehlen würden, in Organisationen sowas immer wieder durchzuführen. Mhm. Sie hat aber auch Nebenfolgen, die unerwünscht sind. Ne? Also man kann sich zurücklegen vielleicht auf, ah ja, dann habe ich hier ein Problem, aber wir haben ja die Retrospektive in 3 Wochen.
Und dann knallt's.
Und dann bringe ich dieses Problem erst an. Also das ist auch beobachtbar. Also ich finde, das ist eine tolle Methode. So, ne? Mhm. Alles gut. Gutes Meeting. Aber es ist trotzdem beobachtbar, dass die Retrospektive als Argument genommen wird, Probleme nicht ad hoc sofort hochzuspülen. Mhm. Ne? Jetzt haben wir zum Beispiel noch ein Daily, also wir stehen täglich einmal zusammen, synchronisieren uns im Team, sagen, was haben wir seit gestern gemacht, was wollen wir bis morgen erreichen, wo sind meine Probleme. Ne? Und dadurch wird das wieder ein bisschen gemildert und man kann im Daily natürlich dann auch diese Probleme hochspülen, was ich auch erwarten würde. Also wichtige Probleme sind halt sofort zu adressieren. Mhm. Und das muss aber auch wieder miteinander schwingen. Ja, und das sind dann auch, ist eine Kultur, die sich ausprägt durch das tägliche Üben und Lernen, so zu arbeiten. Mhm.
Ja, bin ich einverstanden. Lass uns doch mal, ich versuche mal eine Brücke zu schlagen, nämlich zur nächsten Folge, weil wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt haben, ist in einen Rahmen eingebunden und da gehört noch mehr dazu. Und du bist ja seit ich dich kenne, glaube ich, mit einem Vortragstitel Agil ist nicht genug unterwegs. Und ich würde sagen, agile Programme sind nicht genug, sondern es braucht noch ein bisschen mehr, um da Wirkung zu erzielen. Und das gucken wir uns in der nächsten Folge an.
Da freue ich mich drauf. Mal sehen, wer dann Good Cop und Bad Cop.
Ja, wir verhandeln nochmal. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast@kurswechsel.jetzt.